herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 17. Oktober auch wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterliest in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich sage die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Chronik, die Kapitel 7 und 8. Salomos Festopfer. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brand- und die Freudenopfer, und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Die Priester konnten das Haus Jahwes nicht betreten, weil die Herrlichkeit Jahwes es ausfüllte. Alle Israeliten sahen, wie das Feuer herabfiel und die Herrlichkeit Jahwes sich über dem Haus zeigte. Da knieten sie sich hin und beugten sich mit dem Gesicht auf das Pflaster nieder und beteten an. Sie priesen Jahwe, weil er gütig ist und seine Gnade niemals aufhört. Der König und das ganze Volk feierten vor Jahwe ein großes Opfermahl. Salomo ließ zu dem Anlass 22.000 Rinder und 120.000 Schafe schlachten. So weihten sie das Haus Gottes ein. Die Priester versahen ihren Dienst und die Leviten hatten sich mit den Musikinstrumenten aufgestellt, die König David für das Lob Jahwes hatte anfertigen lassen. Denn seine Güte hört niemals auf. Die Leviten begleiteten damit die Danklieder Davids. Die Priester standen ihnen gegenüber und bliesen ihre Trompeten und ganz Israel stand dabei. Zu diesem besonderen Anlass weihte Salomo den mittleren Teil des Vorhofs vor dem Haus Jahwes zum Opferaltar. Denn dort ließ er die Brandopfer und die Fettstücke der Freudenopfer verbrennen, weil der Bronzealtar, den er hatte anfertigen lassen, für die Menge der Brand- und Speisopfer und Fettstücke zu klein war. Salomo feierte damals auch das Laubhüttenfest mit ganz Israel 7 Tage lang. Es war eine sehr große Versammlung aus dem ganzen Land zusammengekommen, vom Lebo-Hamat bis zum Bach Ägyptens. Am 8. Tag fand die Abschlussfeier statt. Sie hatten zuerst 7 Tage lang die Einweihung des Altars gefeiert und dann noch 7 Tage lang das Laubhüttenfest. Am 23. Oktober verabschiedete Salomo das Volk. Alle freuten sich über das Gute, das Jahwe, David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte und zogen voller Zuversicht nach Hause. Gottes Antwort. Als nun Salomo das Haus Jahwes und das Haus für den König vollendet hatte und alles gut gelungen war, was er sich vorgenommen hatte, erschien ihm Jahwe in der Nacht und sagte zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und dieses Haus als Opferstätte angenommen. Wenn ich den Himmel verschließe und es nicht mehr regnet, wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen, und wenn ich die Pest unter mein Volk sende, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt lasse ich meine Augen offen sein über diesem Ort und meine Ohren werden auf die Gebete hier hören. Jetzt habe ich dieses Haus erwählt und zu meiner heiligen Stätte gemacht. Hier soll mein Name für immer wohnen, und meine Augen und mein Herz werden jeden Tag dort sein. Und du, wenn du so vor mir lebst wie dein Vater David und meine Gebote, Vorschriften und Rechte beachtest, dann werde ich deine Herrschaft bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesagt habe, als ich den Bund mit ihm schloss. Es soll dir nie an einem Mann fehlen, der über Israel herrscht. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, wenn ihr meine Vorschriften und Gebote nicht mehr beachtet und stattdessen anderen Göttern nachlauft und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe, herausreißen. Dann werde ich dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, keines Blickes mehr würdigen und es zum Gespött und zum Hohn für alle Völker machen. Ja, dieses Haus, das so erhaben war. Jeder, der vorübergeht, wird sich dann entsetzt fragen: Warum hat Jahwe das diesem Land und diesem Haus angetan? Dann wird man ihnen antworten: Weil sie Jahwe, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausführte, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt haben, Weil sie diese verehrt und sich vor ihnen niedergeworfen haben, hat er all dieses Unheil über sie gebracht. Salomos Unternehmungen. Nachdem Salomo 20 Jahre lang am Haus Jahwes und an seinem Regierungspalast gebaut hatte, baute er auch die Städte aus, die Hiram ihm gegeben hatte, und siedelte Israeliten dort an. Hierauf zog Salomo nach Hamat-Zoba und eroberte die Stadt. Dann baute er Tadmor in der Wüste aus und legte Vorratsstädte um Hamat herum an. Das obere und das untere Bethoron baute er zu Festungen aus, die mit Mauern, Toren und Riegeln gesichert waren. Ebenso befestigte er Baalat und alle anderen Vorratsstädte, sowie alle Städte, in denen seine Streitwagentruppen stationiert waren. Auch in Jerusalem, im Libanon und in seinem ganzen Reich baute er alles, was er wollte. Alle Nachkommen der Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, die von Israel nicht beseitigt worden waren und noch in Israel lebten, verpflichtete Salomo zur Zwangsarbeit. So ist es bis heute geblieben. Israeliten machte Salomo nicht zu Sklaven für seine Arbeiten. Sie waren seine Soldaten, die Obersten seiner Wagenkämpfer und seiner Reiter. König Salomo hatte 250 Oberaufseher, die das Volk bei der Arbeit beaufsichtigten. Salomo brachte die Tochter des Pharao von der Davidsstadt in das Haus hinauf, das er eigens für sie hatte bauen lassen, denn er sagte: Meine Frau soll nicht im Haus des Königs von Israel wohnen, im Haus Davids, denn es ist heilig, weil dort einmal die Bundeslade Jahwes gestanden hat. Von da an opferte Salomo die Brandopfer für Jahwe auf dem Altar Jahwes, den er vor der Halle des Tempelhauses gebaut hatte, so wie es der Anordnung Moses für jeden Tag entsprach. Auch an den Sabbaten, den Neumondtagen und den drei Jahresfesten tat er das. Dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Wochenfest und dem Lautpüttenfest. Nach den Anweisungen seines Vaters David wies er die Abteilungen der Priester in ihren Dienst ein, ebenso die Leviten, die für den Gesang verantwortlich waren, und den Priestern und Torwächtern in ihren Dienstabteilungen halfen, genauso wie es David, der Mann Gottes, festgelegt hatte. Man wich in keinem Punkt von den Anordnungen ab, die der König für die Priester, die Leviten, für die Tempelschätze und für alles andere gegeben hatte. So wurde das ganze Werk Salomos planmäßig ausgeführt. Vom Tag der Grundsteinlegung des Hauses Jahwes an bis zu seiner Vollendung. Das Haus Jahwes war fertig. Damals kam Salomo auch nach Esjon-Geber und Elat an der Küste des Roten Meeres im Land Edom. Hiram schickte ihm Schiffe mit erfahrenen Seeleuten dorthin. Zusammen mit den Männern Salomos segelten sie bis nach Ophir und brachten Salomo von dort etwa 15 Tonnen Gold. Hesekiel Kapitel 43. Die Herrlichkeit Gottes kehrt in den Tempel zurück. Dann führte er mich wieder zum Osttor. Da kam von Osten her plötzlich Israels Gott in seiner Herrlichkeit heran. Es rauschte wie ein riesiger Wasserfall, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Es war dieselbe Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu vernichten, und dieselbe, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Da warf ich mich nieder auf mein Gesicht. Die Herrlichkeit Jahwes zog durch das Osttor in den Tempel ein. Da hob mich der Geist hoch und brachte mich in den inneren Vorhof. Ich sah, dass die Herrlichkeit Jahwes das ganze Haus erfüllte. Der Mann, der mich geführt hatte, stand noch neben mir. Da hörte ich jemand aus dem Haus zu mir reden. »Du Mensch«, sagte er, »hier ist der Ort, wo mein Thron steht, und der Ort, wo meine Füße stehen. Hier, mitten unter den Israeliten, will ich für immer wohnen. Nie mehr werden die Leute von Israel oder ihre Könige meinen Namen besudeln, weder durch ihre sexuelle Unmoral noch durch die Leichen ihrer Könige, die sie in meiner Nähe bestatten. Sie haben ihre Paläste neben meinem Tempel gebaut und Tür an Tür mit mir gewohnt, sodass nur eine Wand zwischen uns war, und besudelten so meinen heiligen Namen durch ihre abscheulichen Taten. Deshalb habe ich sie in meinem Zorn vernichtet. Doch jetzt werden sie ihre sexuelle Unmoral und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten, und ich werde für immer unter ihnen wohnen. Du Mensch, beschreibe den Leuten von Israel das Haus, das du gesehen hast. Wenn sie die Ausmaße dieses Plans verstehen, werden sie sich ihrer Sünden schämen. Und wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, dann schildere ihnen den Plan des Hauses in allen Einzelheiten, seine Einrichtung und Zugänge, all seine Anordnungen und Vorschriften. Zeichne es vor ihren Augen auf, damit sie alle Anordnungen und Vorschriften künftig genau befolgen. Das Gesetz für den Tempelbezirk lautet: Der gesamte Bezirk auf der Kuppe des Berges ist mir geweiht und heilig. Das ist das grundlegende Gesetz für den Tempel. Der Brandopferaltar. Der Altar hatte folgende Maße, die Elle ein Handbreit länger als gewöhnlich gerechnet. Rings um den Altar war ein Graben, einen halben Meter breit und ebenso tief. Die gemauerte Einfassung an seinem Rand war 25 cm breit. Der unterste Sockel war vom Rand des Grabens an einen Meter hoch. Der nächste Sockel sprang einen halben Meter zurück und war 2 Meter hoch. Der Opferherd selbst war noch einmal 2 Meter hoch. An seinen Ecken ragten 4 Hörner auf. Er war quadratisch gebaut mit einer Seitenlänge von 6 Metern. Der nächst untere Sockel war ebenfalls quadratisch. Er hatte eine Seitenlänge von 7 Metern und sprang um einen halben Meter vor. Das Gesims an seinem Rand war 25 cm breit. An der Ostseite führten Stufen zum Altar hinauf. Er sagte zu mir: Mensch, so spricht Jahwe, der Herr. Hier sind die Bestimmungen für den Tag, an dem der Altar fertiggestellt wird, damit man Brandopfer darauf opfern und Blut daran sprengen kann. Du sollst den Leviten aus der Nachkommenschaft Zadoks, den Priestern, die in meine Nähe kommen, um mir zu dienen, einen jungen Stier für das Sündopfer geben, spricht Jahwe, der Herr. Mit dessen Blut sollst du die 4 Hörner des Altars, die 4 Ecken seiner Einfassung und die Abgrenzung ringsum bestreichen. So sollst du den Altar von Sünde reinigen und Sühne für ihn erwirken. Dann nimmst du den Stier des Sündopfers und lässt ihn außerhalb des Tempelhauses an dem dafür bestimmten Platz verbrennen. Am 2. Tag sollst du einen fehlerlosen Ziegenbock als Sündopfer bringen und den Altar von Sünde reinigen lassen, wie du es mit dem Stier getan hast. Wenn du das getan hast, sollst du einen jungen Stier und einen Schafbock vor mich bringen, beide ohne Fehler. Die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie mir, Jahwe, als Opfer verbrennen. 7 Tage lang sollst du täglich fehlerfreie Tiere bringen lassen. Einen Ziegenbock, einen jungen Stier und einen Schafbock aus der Herde. 7 Tage lang soll man Sühne für den Altar erwirken, ihn reinigen und weihen. Vom 8. Tag an sollen die Priester eure Brand- und Freudenopfer auf dem Altar zurichten. Dann werde ich euch gnädig annehmen, spricht Jahwe, der Herr. Die Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 1 bis 25. Die erste Christenverfolgung. Saulus war mit dieser Hinrichtung völlig einverstanden. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Verfolgung als Missionsstrategie Gottes. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Sie nahmen auch die Zeichen von Gottes Macht wahr, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausfuhren und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt. Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit okkulten Dingen befasste. Er behauptete, ein großer Magier zu sein und hatte das Volk von Samarien in Begeisterung versetzt. Alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Dieser Mann ist die sogenannte große Kraft Gottes, sagten sie. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie lange Zeit mit seinen okkulten Machenschaften beeindruckt hatte. Als sie dann aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes brachte und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Sogar Simon selbst kam zum Glauben. Er wurde getauft und schloss sich eng an Philippus an. Die großartigen Zeichen und Wunder versetzten ihn in höchstes Erstaunen. Als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sagte, »Gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt.« »Zur Hölle mit dir und deinem Geld«, fuhr Petrus ihn an. »Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen?« »Nein, du hast keinen Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Ändere deine Einstellung, wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn, vielleicht vergibt er dir deine bösen Absichten. Ich sehe ja, dass deine Gedanken völlig vergiftet sind und du im Bösen verstrickt bist.« Da bat Simon die Apostel, »Betet ihr für mich zum Herrn, betet bitte, dass nichts von dem eintrifft, was ihr gesagt habt.« Nachdem Petrus und Johannes den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Auf dem Weg durch Samarien verkündigten sie das Evangelium noch in vielen Dörfern. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann, tschüss!